Es ist der Kulturpodcast. Es ist fest und flauschig. Ja. Es ist die Kulturedition Boomer Quinch und wir begrüßen Sie recht herzlich heute zu unserer kleinen Mittwochsausgabe. Mir zugeschaltet wie immer mein Kollege Jan Böhmermann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Oliver.
Vielen Dank, Oliver.
Für diese tolle
Einführung.
Auch von mir.
Herzlich willkommen bei Boomer Quinch in der Kalenderwoche 9, heute am 28. Februar 2024.
Sie merken schon, wir sind ein bisschen lockerer drauf heute.
Wir sind ein bisschen lockerer drauf, ein bisschen informeller drauf, weil wir in diesem Jahr ein besonderes Jahr haben. Das wäre vielleicht das erste Thema, was wir einmal besprechen sollten. Wir werden in diesem Februar nämlich, das hat man nur alle 4 Jahre, einen Tag mehr haben. Wenn Sie zurzeit hochschwanger sind und Ihrem Kind eine richtige Freude machen möchten, als Conversation Starter, als kleines Gimmick für den Rest seines Lebens, versuchen Sie es noch so lange rauszuzögern, bis Sie Ihr Kind morgen gebären, am 29. Februar. Dann hat es nämlich nur alle 4 Jahre Geburtstag und altert dann wesentlich langsamer als alle anderen.
Es ist ein alter Taschenspielertrick, den viele machen, also zum Beispiel Peter Maffay, bei dem weiß man das Alter ja auch nicht mehr, ist jetzt rausgekommen, der ist im Schaltjahr geboren.
Das gibt's doch gar nicht.
Allerdings am 13. November im Schaltjahr.
Nein. Ist auch am 29. Februar Geburtstag.
Nein, weiß ich, habe ich nur gerade so gesagt, weil der so zeitlos ist, finde ich. Weil der so zeitlos in seinem Alter ist.
Müssen wir dann so rollen. Ja, wir haben auf jeden Fall eine tolle Sendung. Wir haben wieder eine tolle Sendung für Sie vorbereitet. Lehnen Sie sich schon mal zurück, machen Sie sich einen Matcha, einen Chai-Latte oder gießen Sie einfach heißes Wasser mit Zitrone in Ihre Lieblingstasse.
Genau. Wir besprechen heute die neuen Bücher von Michel Houellebecq und Sophie Passmann. Da gibt es heute
ein Buch zusammengeschrieben.
Genau. Alt und schön. Das neue Buch von den beiden.
Porno und Louis Vuitton.
Ein Dialog.
Porno und Louis Vuitton.
Ein Dialog. Ist ein Dialogbuch geworden. Die beiden haben sich getroffen auf einen Chai Latte, ganz unverfänglich in Rom. War das natürlich?
Wo sonst? Rom, die einzige Stadt, die diese Geistesgrößen überhaupt aushält.
Genau, und da wurde alles von einem französischen Übersetzer alles auch aufgenommen. Und das Ganze wird jetzt in einer 10-teiligen Podcast-Reihe bald hier auf Spotify zu hören sein.
Und man muss bei solchen Buchprojekten noch immer an die 800 Jungfötonistinnen, Anfang 20 denken, die sich jetzt für Zeit Online, Tagesspiegel, Kids.de und den Jugendteil vom Cicero und vom Deutschlandkurier dieses Projekt beschreiben mit spitzer Feder. Das ist, Kulturprojekte und Kollaborationen müssen nicht gut sein, sie müssen nur für Beschäftigung sorgen im Bereich des Kulturjournalismus. Da müssen junge Leute ihre Fähigkeiten ausprobieren können. Was war dein erster Artikel? Hey Mama, ich habe meinen ersten Artikel geschrieben für die Zeit. Hast du Geld bekommen? Nein. Das war ein Artikel über das neue Buchprojekt, was Michel Houellebecq und Sophie Passmann zusammen gemacht haben. Die haben dafür in Rom eine Pressekonferenz gegeben.
Aber so holst du die Leute rein. So macht das der Springer Verlag auch. Erstmal umsonst arbeiten, erstmal mit der Chefetage schlafen und dann eventuell, wenn es weiter gut läuft.
Da muss man auch, darf man so nicht sagen.
Das macht darf man so nicht sagen.
Macht der Springer Verlag natürlich nicht. Wer sich mehr darüber informieren möchte, wie es läuft beim Springer Verlag, dem sei der Podcast Boys Club empfohlen. Das ist ein ganz toller Podcast.
Wirklich ein guter Podcast, habe ich auch gehört, war ich großer Fan von. Was ich jetzt an dieser Stelle noch sagen, ich muss aus meiner Rolle rausfahren. Ja. Ich kann nicht zu lange heute diesen Kultur...
Nee, war auch witzig genug. Also nach 10 Sekunden hört es auf.
Der Gag ist jetzt, die Leute haben den Gag kapiert. Mhm. Karl Lauterbach hat sich letzte Woche getroffen mit Sido, um über das Thema Legalisierung von Cannabis zu reden.
Beide.
Ich muss dann auch sagen, ist irgendwie nicht gut, wenn 2 Süchtige darüber reden. Das ist wirklich, und da muss ich jetzt auch mal mit dir kurz reden. Du bist ja jemand, der in den letzten Jahren ziemlich milde geworden bist mit anderen Politikern. Aber über Karl Lauterbach muss ich mal ganz kurz mit dir reden. Mhm. Meinst du, das ist so eine starke, ich habe letztes Jahr das umfangreiche, Sido hat bestimmt auch nicht, um seine letzte Platte zu promoten, ein großes Interview gegeben, über seine Drogensucht geredet, über als er in der Klinik war. Und das finde ich auch alles richtig gut und so, dass er das gemacht hat, um auch anderen Jugendlichen zu zeigen, wie schnell man in Suchtverhalten fallen kann, was das mit einem macht, hat er sehr eindrücklich gemacht. Dann wurde er aber gefragt, ob er denn auch aufgehört hat mit dem Kiffen in dem Interview. Das war auf Apple oder so. Guter Typ, der macht immer so eine Interviews, so längere, den mag ich irgendwie da. Ich glaube, das sind immer so Apple-Interviews oder so. Der macht das relativ sachlich. Und dann hat er Sido gefragt, und was ist mit dem Kiffen? Und dann meinte er, nee, das ist ja nicht mein Problem gewesen. Also gekifft habe ich die ganze Zeit, auch also mit dem Zug und so. Und ich sage jetzt mal eine Sache, ne? Ich will hier irgendwie nicht den großen Drogenexperten spielen, aber bisschen Erfahrung habe ich vielleicht auch in meinem Leben gemacht mit Sachen. Und ich sag dir mal eine Sache, ganz ehrlich, wenn du täglich kiffst, bist du süchtig. Und dann ist es nichts zu tun. Wenn du täglich Marihuana rauchst, dann bist du Marihuana-süchtig. Dann brauchst du das Zeug. Dann ist es nicht, und vielleicht ist das dann nicht der richtige Gesprächspartner, den Karl Lauterbach sich holen sollte. Auch wenn ich echt Arschfix-Song und so alles große Songs und ich mag Sido für alles wirklich, was er gemacht hat. Aber ob er jetzt wirklich derjenige sein soll, der jetzt irgendwie für Marihuana da eintreten soll, ob er der Sprecher ist, weil es ist wie bei allen anderen Sachen, es wird legalisiert, aber dazu gibt es auch eine Sache, das ist einfach eine Sache, die Leute süchtig macht. Ich habe viele Jahre selber viel zu viel gekifft, ich weiß das selber.
Ich war teilweise da schon beruflich an deiner Seite, weil du warst unausstehlich in der Zeit, ja. aber relaxed.
Ja, das kann man entspannt. Es ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingswitze, obwohl er so alt ist. Was sagt man einem Kiffer, wenn man ihn seinem Gras wegnimmt? Mhm. Alter, mach die scheiß Reggae-Mocke aus. Ich finde, das bringt es so auf den Punkt. Es ist natürlich es ist, wie sagt man so schön, es unterdrückt alle viele Gefühle. Und ich würde mir ernsthaft Leute suchen, die vielleicht da auch aus einer wissenschaftlichen oder ärztlichen Erfahrung, die auch mit Leuten, mit Suchtpatienten arbeiten, mit so erstmal jemandem ein Interview machen, außer gleich mit der witzigen Figur Sido, den ich für alles gerne interviewen würde, außer für Verschwörungstheorien und zum Thema Kiffen, da würde ich ihn außen vor lassen.
Zwei, drei Nachfragen dazu. Ja. Wenn du jetzt die beiden Musikgesamtwerke nebeneinander hältst von Sido und den Beatles, was wäre bei den Beatles das Äquivalent von Sidos Arschfix-Song? Wäre das sowas wie Blackbird, Yellow Submarine?
Ein Song über Rassismus, über die Unruhen, irgendwie, als da die Rassendiskriminierung, also so, genau, das ist der...
Also was von der Bedeutung, Arschfix, wie wird's in dem Katalog
Octopus
von Sido?
Octopus Garden. All I like to be under
the sea. Nein, der Arschfix-Song ist doch einer der Breaker. Mein Block ist auf jeden Fall Let It Be.
Ey, und das habe ich auch noch gesehen. Ey, das klingt jetzt so, als wenn ich mich jetzt über Sido,
Luciano-Konzert wollte ich als nächstes sagen, wie er beim Luciano-Konzert gesungen hat und keiner meinen Block kannte. So viel, Alter, zum Thema Sido, genau, erreicht die Jugend, Alter.
Erreicht die Jugend. Dann hat er nämlich gesungen mit Luciano, mein Block. Ja. Und dann hat das Mikro ins Publikum und keiner kannte den Text mehr. Das ist ja halt das Fiese. Man denkt, das ist ein Evergreen, aber 19-Jährige von jetzt, die hören das halt
nicht. Nee, wenn mehr, die weniger kiffen würden, dann würden sie den Text behalten. Hätten sie den Text behalten. Ja. Ey.
Nur ich finde, nochmal ganz kurz, abschließend mal ganz kurz, nur das Beste für Sido, dass der auch seinen Shit zusammenkriegt, weil der ja auch echt ein... Das ist ja wirklich ein Unikat und wirklich ein
Und mit Dämonen hat er gekämpft. Er hat mit, und ich habe auch sein Buch, hat auch ein Buch
bestimmt, geschrieben. Bestimmt, das sind immer die besten Bücher, die dann von so Ghostwritern geschrieben werden. Da gibt's auch so einige Gamer und so, die haben da auch so.
Gamer mit Ghostwritern? Ja. Welcher Ghostwriter lässt sich denn so weit herab, sowas zu machen? Ey, noch eine Sache zu Karl Lauterbach, weil ich muss den auch kritisieren, und zwar aus ganz anderen Gründen. Immer wenn Karl Lauterbach irgendwie in seinem privaten Wahlbezirk, es ist in Köln-Mülheim, einigermaßen um die Ecke, ist schon mehrfach passiert, dass ich am Wochenende entspannt mit dem Fahrrad auf der anderen Rheinseite unterwegs bin. Ich habe ja so ein Rennrad und so eine enge Hose und so eine Brille und so und fahre dann gerne mal längere Kilometerstrecken rund um Köln. Und oft werden dann ganze Teile von Köln-Mülheim abgesperrt, wenn Karl Lauterbach mal nach Hause zum Kaffee trinken kommt, weil dann irgendwie das BKA und die Sicherungsgruppe sperrt dann mit 80 verschiedenen Wagen alles ab und so.
Kann ich hier auch
ein bisschen. Weißt du, ne?
Ja.
Das muss ich kritisieren. Ansonsten ist er mir relativ egal. Du hast recht milde geworden im Bewerten von Politikern.
Ja, es geht mir auch gar nicht darum, dass ich jetzt so, dass ich den jetzt für komplett scheiße oder so halte. Aber der hat so ein paar offizielle, also man merkt so, der will, der hat natürlich auch einen derben Boost bekommen durch Corona. Das ist Er hat einen sehr Fuß durch Corona bekommen und ist seitdem auch, finde ich, also man merkt, dass er von sich, also er glaubt, er ist wichtiger als das, was er nur ist. Aber ist auch egal. Jetzt geht's darum, trotzdem, lieber Karl Lauterbach, es gibt Leute, die seit Jahren daran forschen, die auch wirklich gesehen haben, was so Drogen mit einem machen können, und vielleicht sollte man so eine Leute mal nach vorne lassen. Und ich finde auch grundsätzlich, es gibt so viele Videos und so Podcasts so von so Leuten, die so, ich war mal Junkie, wir haben uns das Heroin damals in den Kopf geballert, direkt in die Hauptschlagader. Das war nicht so geil. Das ist zwar alles gut, wenn die das einem so erklären, aber es gibt Leute, die haben das auch vielleicht nie genommen und können es dir trotzdem ganz klar erklären, was so Drogen mit dir machen. So eine Leute sollte man nach vorne bringen. Finde ich schon erstmal ganz wichtig, wenn so eine Sache wie Mariana und jetzt gerade in die Öffentlichkeit kommt. Das kann auch echt zu einigen Schäden führen. Ich habe da gemischte Gefühle zu der ganzen Situation.
Ich würde einen anderen Ansatz wählen. Ich würde nicht Marihuana legalisieren, sondern einfach Alkohol verbieten. Weil das ungerecht ist. Ja. Das bei mir, in mir das Gefühl, wo ich mal denke, das stimmt doch, warum ist Alkohol erlaubt und Marihuana nicht? Und wenn das nicht möglich ist, flächendeckend Marihuana zu erlauben, dann verbiete doch einfach Alkohol. Würde Deutschland einfach auch besser tun, glaube ich. Also glaube ich schon.
Und aber jetzt sage ich dir noch kurz was. Ich habe mich gerade gestern
mit. Und dann noch Wehrpflicht einführen. Alkohol weg, Wehrpflicht einführen.
Also die ganzen, ich,
da haben die jungen Leute was zu tun, dann müssen die sich nicht tot saufen, sondern können sich tot schießen. Fertig. So.
Ich weiß jetzt, wie man. Ich weiß jetzt, ich kenne jetzt eine Art und Weise, wie du wirklich Alkoholiker wärst. Und das meine ich wirklich.
Viel Alkohol trinken?
Viel Alkohol trinken, und zwar, es ist wirklich ein teuflisches Ding. Ich kenne genug Freunde und Bekannte und alte Schulkameraden, alte Leute, Weggefährten, die man nicht mehr so häufig sieht oder sonst was. Und es ist einfach ganz regelmäßig bei ganz vielen Mitbewohnern und Leuten in meinem Umfeld gewesen, dass abends 3, 4, 5 halbe getrunken werden. Das machen die schon immer. Also so Leute, die ich immer kenne. Und dann habe ich neulich mich mit jemandem unterhalten, was macht denn der und der? Oh, der ist gerade im Zug, der ist Alkoholiker geworden. Und es ist halt auch so eine teuflische Sache. Du wirst Alkoholiker erstmal mit 3, 4, 5 Bier jeden Abend, die dann regelmäßig getrunken werden. Und das alleine, wenn du das schon machst, bist du eigentlich Alkoholiker. Mhm. Ne? Und dann kommt irgendwann dazu, dass dein Körper mehr braucht, um dann irgendwie, dann kriegst du vielleicht noch 1, 2 Sachen mit Mitte 40 oder Anfang 50 oder so, die so Sachen in deinem Leben, die dich so die zusetzen. Und dann greifst du noch mehr zum Alkohol. Hast dir schon eine Grundlage über Jahre angeeignet und dann bist du Alkoholiker. Und es ist wirklich die große Volkskrankheit. Ich bin da absolut für, Alkohol zu verbieten oder in Maßen, also zu verringern oder den Preis so teuer zu machen wie in Island oder ähnliches. Mich würde es nicht stören.
Hey, damit jetzt nicht wieder wild gewordene Journalisten aus dem Lokalbereich anfangen, krasse Artikel zu schreiben, die auch bundesweit
Das muss man ja immer so
Leute,
sagen.
Leute, wir sind dann, nicht für das Einführen eines Alkoholverbots, also nicht wirklich, sondern es geht eher darum, Bälle sich hin und her zu werfen und mal zu gucken, wer
ihn fängt. Und drüber nachzudenken, auch mal so
Ideen. Aber ich bin dafür, dass alles so bleibt, wie es ist und die Menschen nett sind. Schreibt da mal einen Artikel drüber.
Ey. Aber sag mal, wollen wir nicht eigentlich, ist es nicht schlau, weil ich ertapp uns beide immer wieder, weil wir genau wissen inzwischen, wir machen das so lange, wenn wir das und das sagen, dann wird das morgen eine Schlagzeile, das wird zu Ärger führen, das und das. Wollen wir so eine 30-Sekunden-Aufsager mal am Anfang der Sendung machen? Diese Sendung sind nur Gedankengänge von zwei
Fangen. Nee, aber das fuckt dann ab, weil da macht man es auch wieder größer. Das sind ja dann vor allen Dingen Leute, die ja sonst nichts offensichtlich zu schreiben haben. Nee, ich ab und zu mal so reinhauen ist, glaube ich, okay, aber ich würde das jetzt nicht regelmäßig machen. Ist ein bisschen anstrengend.
Olli, wir haben die großen 5 bekommen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben die tolle großen 5 bekommen. Von wem kommt denn dieser Vorschlag, bevor wir damit anfangen? Weil heute, wir haben lange nicht mehr große 5 gemacht und heute Boomer Cringe Time ist doch ideal eigentlich.
Ist ja Tascha. Nee, Tashi heißt sie.
Tashi?
Liebe Grüße, Tashi.
Tashi, ich weiß nicht, er oder sie?
Mann, das weiß ich nicht.
Genderneutral.
Idee für die großen 5, die 5 Orte, an denen man in Smalltalk verwickelt wird. Mhm. Zum Beispiel, das steht ja, eine Autowaschanlage, und das stimmt sogar. Bei diesen SB-Anlagen würde ich immer, machen wir gleich alles.
Ja.
Die großen 5 Sachen, wo man immer in ein Gespräch reingezogen wird. Und ich habe sofort 5 gehabt, Jan.
Ich habe auch sofort 5 gehabt. Wir gehen mal direkt
dann
rein.
Dann schieß ihn jetzt ab.
In die Materie.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Und heute bearbeiten wir einen Vorschlag von Tashi, die großen 5 Orte, an denen man in Smalltalk verwickelt wird. Olli, magst du anfangen mit deinem Platz 5?
Ja, mein Platz 5 ist ein ganz klassischer Platz, wo ich ganz sicher weiß, dass du ihn nicht hast. Aber wenn man einen Hund hat und mit dem Hund spazieren geht, ne, dann wird man eigentlich immer, und zwar vor allem dann, wenn man es nicht gebrauchen kann, wenn man gerade im Supermarkt reingeht und den Hund draußen anbindet, von Leuten, die ahnungslos sind. Es sprechen einen auch wenig Leute an, die auch Hunde haben. Mit denen grüßt man einfach nur so ganz kurz konspirativ. Aber Leute, die keinen Hund haben, aber darüber nachdenken, sich mal einen zuzulegen, meistens auch schon viel zu lange, die fangen dann immer an, mit einem zu reden, wenn man den Hund gerade irgendwo anbinden will und ganz schnell rein will. Also der Hund ist wirklich für mich, es heißt doch immer, ey, hol dir einen Hund, Olli, da stehen die Frauen drauf, dann kommt man so in Gespräche. Ich habe noch nie eine Frau über meinen Hund kennengelernt, um das mal ganz, also auch keinen Mann. Also ich habe noch nie irgendjemand, der mehr wollte von mir, hat noch nie versucht, über den Hund zu bonden. Wenn ihr Single seid und denkt über den Hund, könnt ihr das einlösen, dann kann ich sagen, das ist wahr, dann habt ihr nämlich einen Partner zu Hause, ist der Hund. Aber ob ihr dadurch jetzt jemand anderen kennenlernt, da wäre ich mir nicht so sicher. Mhm. Mein Platz 5 ist also der Hund Gassi gehen.
Bei mir auf Platz 5, es ist für mich ein Horrorszenario, deswegen möchte ich es direkt aus dem Weg haben. Es ist das Fest. Und das kann alles sein von einem Betriebsfest bis hin zu einer privaten Party. Private Partys geht noch. Am schlimmsten eigentlich berufliche, festliche Veranstaltungen. Ich bin wahnsinnig schlecht im Smalltalk. Ich möchte am liebsten raus aus Smalltalk-Situationen. Und gerade am schlimmsten finde ich für mich immer betriebliche Feste, weil ich dann nicht weiß, worüber ich reden soll, ohne dass es aufdringlich unangemessen ist. Mich soll es ja auch nicht langweilen. Ich will ja auch ein bisschen Spaß haben und nicht nur Schauspielern die ganze Zeit.
Und dann redet man über berufliche Sachen, oder?
Ich will auch keine beruflichen Sachen mit den Leuten besprechen, auch wenn man im beruflichen Kontext ist, bei der Weihnachtsfeier oder keine Ahnung wo. Ich bin immer froh, wenn es irgendwie Programm gibt und ich essen kann und das Essen so gut ist, dass ich allen sagen kann, das Essen ist aber gut, oder? Das Essen, lecker. Lecker. Da freue ich mich
Essen immer und Wetter geht immer, ne?
Ja, aber das finde ich, das langweilt mich leider so sehr und ich bin dann wirklich, ich kann es sehr gut nachvollziehen, diesen Larry David Move zu sagen, ich, Dankeschön, ich war jetzt hier, ich hau jetzt ab, das war's. Ich war jetzt hier eine Stunde, ihr habt gesehen, ich wirklich, I care for you deeply, ihr seid mir wichtig, aber ich muss jetzt nach Hause gehen, weil ich halte das nicht aus. Hat nichts mit euch zu tun, sondern nur mit mir und bei betrieblichen Festen ist es für mich besonders unangenehm. Und ich habe mir angewöhnt, nach der Sendung, da hat sich das schon so eingegroovt, nach besonders anstrengenden Sendungen stehen wir zusammen und trinken danach noch was. Ein Bierchen, das geht. Mhm. Und dann werde ich irgendwann müde zum Glück und gehe dann, das verstehen dann auch alle. Aber alles Weitere schaffe ich leider nicht. Und es tut mir total leid, weil es wirklich an mir liegt. Es liegt wirklich an mir, aber es ist eine Situation, mit der ich schwer umgehen kann.
Aber das ist das Schlimme, nach einer langen Sendung, die du moderiert hast, oder in meinem Fall meistens ein Konzert, du kommst von der Bühne, dann sind da noch 5, 6, 7 Leute, die du mal über Jahre kennengelernt hast, Backstage. Und jeder will dir noch ein bisschen was erzählen. Und das ist das Härteste für mich, das kriege ich nicht mehr hin. Ich gehe dann immer sofort duschen.
Ey, total krass ist, dass du das vor deinen Auftritten kannst. Also bei mir ist es noch schlimmer, ist es vor den Auftritten als nach den Auftritten. Nach den Auftritten, da bin ich da am ehesten. Aber vor den Auftritten will ich mal eine Ruhe haben. Und bei dir, als wir mal in der Markthalle waren, ich fand das unglaublich, wie viele Leute du in der... Doch bis kurz vorm Auftritt kannst du dich mit Leuten unterhalten. Ich will alleine in der Kabine sitzen und meine
Ruhe. Das kann ich inzwischen. Was ich aber immer mache, ist, ich gehe eine Stunde vorm Auftritt, beziehungsweise eineinhalb Stunden vorm Auftritt, mich nochmal hinlegen und mache so ein sogenanntes Powernapping. 10 Minuten. Und danach bin ich dann, das tut mir total gut. Auf Platz vier bei mir ist tatsächlich, alleine im Kino, du gehst allein ins Kino, weil du niemanden treffen willst, aber du wirst immer vollgequatscht. Gehst du mit Leuten ins Kino, wirst du natürlich nicht vollgequatscht. Aber wenn ich alleine im Kino bin, eine der schlimmsten Sachen, die mir passiert ist, hier in so einem kleinen Programmkino, habe ich schon erzählt, habe ich einen Film gesehen und bin allein ins Kino, kam ein Pärchen zu mir und meinte, Mensch, Olli Schulz, so alleine hier im Kino, willst du dich zu uns setzen? Wir geben dir auch ein Bier aus. Und dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Und dann ist der Typ während des Films rausgegangen und hat mir aus ein Bier geholt. Und dann habe ich den angebrüllt und meinte, ich will dein scheiß Bier nicht, Mann! Ich will den Film gucken! Und ich habe richtig so, geht! Und da habe ich einen ganz fiesen Satz gesagt, das sage ich jetzt hier nicht nochmal. Mhm. Okay. Geh zu deiner beschissenen Freundin und nerv mich doch nicht. Du bist mit deiner Freundin da, Alter. Echt. Und das war richtig ätzend von mir. Auch noch der Film lief schon. Aber ganz ehrlich, wenn jemand meint, Mitleid mit mir zu haben, weil ich alleine im Kino sitze und dann so gönnerhaft ankommt und mir ein Bier reicht, weil er so denkt, Mensch, Olli Schulz allein im Kino. Dann möchte ich sagen, Mensch, ihr zu zweit im Kino, könnt ihr nicht alleine ins Kino gehen? Ihr Scheiß, also möchte ich durchdrehen. Mhm. Ist aber scheiße, macht man nicht. Aber alleine im Kino werde ich immer angequatscht. Und dabei denke ich, geil, alleine ins Kino, schön los. Alle fragen sich, wer ist der geheimnisvolle Schöne, der da alleine im Foyer steht? Das bin ich natürlich, aber keiner fragt sich das, sondern die denken, Mensch, Olli Schulz, alt geworden, komm, den quatsch ich mal voll, allein im Kino, wahrscheinlich gerade Trennung gehabt, ne? Das ist halt voll scheiße, allein im Kino ist Platz 4 bei mir.
Bei mir auf Platz 4 der großen 5 Orte, an denen man in Smalltalk verwickelt wird, ist der Narkoseaufwachraum. Ich wurde in meinem Leben erst einmal voll narkotisiert, ich habe meine Magenspiegelung gehabt, vor vielen Jahren. Da hatte ich aber schon die Fernsehsendung, es war super stressig und irgendwie habe ich die Produktionsstruktur hat sich sehr auf mich verlassen und ich habe das alles gestemmt, aber mein Körper hat irgendwann gesagt, stopp, du kriegst das alleine nicht hin, die anderen sollen auch mal was machen. Ich habe wirklich alles Kamera gemacht, alle Ideen von mir, alles immer von mir. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, ich muss mal zum Arzt, Magenspiegelung. War aber nichts, keine Sorge, ist nichts passiert und so.
Habe ich nächste Woche Magenspiegelung.
Und ich hatte erstmal wahnsinnige Angst vorher, weil ich noch nie eine Vollnarkose hatte, war bei der Magenspiegelung. Und da war alles entspannt und Propofol und da war ich weggenockt. Ich glaube, ich habe sogar in der Sendung mal drüber gesprochen und da bin ich aufgewacht in diesem Raum und da waren mehrere Leute da, die da lagen, weil offensichtlich ist das ein Massengeschäft. Magenspiegelung, ambulant, da gehen ordentlich einige durch. Und lag ich neben einer sehr netten jungen Frau und wir haben uns unterhalten, so halb noch weggeballert Und aber sie hat einfach angefangen voll zu quatschen und ich wollte dann nicht unhöflich sein, aber ich dachte, ja, kennst du mich? Ich bin zwar nur bei ZDF Neo, aber ich will mir die Karriere nicht verbauen, indem ich jetzt nicht mit dieser Frau spreche. Ich habe mich da irgendwie 10 Minuten unterhalten, noch so halb mit so einer Nadel im Arm und hab der dann am Ende meine mitgebrachte Banane, ich hatte so eine Banane in der Jacke, weil man mir gesagt hat, na, Narkose, willst du was essen? Und mir ist so schwindelig, da habe ich dir meine Banane gegeben. Und ich hatte dann voll Hunger, weil ich mir...
Und das ist nicht geärgert. Kann ich auch ein Stück von der Banane wieder haben?
Nee, hast du die Banane gegessen und ich dachte, warum habe ich jetzt meine Banane gegeben? Im Narkose-Aufwachraum nach einem Magenspiegel und dann bin ich dann nachts zu Fuß nach Hause gelaufen, obwohl ich auch mit dem Auto hätte fahren können. Das war total bescheuert. Ja, bitte fahren Sie nicht mit Auto. Warum denn, Alter? Das war überhaupt nicht schlimm. Michael Jackson hat 25 Jahre seines Lebens auf Propofol gelebt. Der ist auch Auto gefahren in der Neverland Ranch.
Warum? Ja,
kann ich doch irgendwie durch Berlin fahren. Naja, das war mein skurriler
Ort. Ja, ich glaube, dass man da aber auch noch so benebelt ist, dass man auch echt im Fremden sein ganzes Leben erzählt.
Aber ich hatte Freude daran. Das habe ich als positive Smalltalk-Erfahrung abgespeichert, weil ich einfach ordentlich Propofol noch in der Umlaufbahn hatte.
Vielleicht solltest du auf der nächsten Aftershow-Party mit Propofol auftauchen.
Ja.
Für alle.
Gib mir noch 2-3 Jahre, dann bin ich eh soweit.
Ja, Platz 3 bei mir, der großen Orte, an dem man immer in Smalltalk verwickelt wird, ist natürlich bei mir Schneeschippen. Und zwar, wenn es hier jetzt hat geschneit, also wenn ich hier streue oder so, weil wir haben hier einen Hausmeister, der ist so alt, der kommt nur noch ganz selten und ich übernehme hier so eine Aufgaben. Das mache ich gerne. Ich bin gerne Hecke schneiden oder sonst was und dann habe ich hier Schnee geschippt und immer wenn man sowas macht, kommt ein Nachbar vorbei und meint, Mensch, ist schon wieder so weit, ja, ganz schön gefallen hier der Schnee, ganz schön was runtergekommen, ne? Finde ich gut, dass das einer macht. Da wird mir noch immer gelobt. Es sind wenig Sachen, wo ich gelobt werde von der Öffentlichkeit. Also, aber da werde ich auf alle Fälle gelobt, wenn ich Schnee schippe. Und das Beste ist, wenn einen dann noch einer erkennt. Wenn einen dann einer erkennt, wie du auf der Straße im Blaumann Schnee schippst, dann merkt er, Mensch, Olli Schulz, das ist ja wirklich einer, der den Schnee schippt. Und ich bin so einer. Ich schippe Schnee. Ja, Leute, so einer bin ich. Und auch genauso, wenn ich zum Beispiel hake oder so, wenn die Blätter hier runtergefallen sind und ich den Weg frei mache, wirst immer drauf angesprochen. Mensch, Olli, was zusammengekommen? Was ist ja schon wieder runterkommt dieses Jahr.
Und ganz wichtig, nicht nur so Belanglosigkeiten, für solche Fälle, wenn du das mal wieder machst, immer auch so gerne mal so die Nachbargärten im Blick behalten, der umliegenden Häuser und gerne mal über einen Garten, der dir unangenehm auffällt, dann bei den Leuten, mit denen du Smalltalk musst, mal lästern. Da drüben ja genau mal Ecke schneiden, ne? Ja, da, der Jägerzaun, da ist ganz viel Moos drauf schon. Und da vorne, da, sag mal, haben sie das gesehen, wie sie da den Garten gemacht haben? Also, wir haben alles Kieselsteine da reingekippt, das ist schlecht für die Bienen.
Dass man so ein Urteil hat über die anderen Gärten.
Ja, dass dann, man nicht nur positive Stimmung, sondern auch schon so ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass man die Lage rund ums Haus sehr genau im Blick hat. Dass man den Autoritätsstatus weiter ausbaut. Ne?
Ich glaube, ich bin mal dem Alter, dass ich diese Rolle annehme.
Ja.
Wirklich.
Ja, und dann bist du zum einen der Typ, der selber Hand anlegt. Also der positiv besetzte Olli Schulz, der kümmert sich hier. Aber auch derjenige, der das sieht, wenn andere sich nicht kümmern. So, da hast du
und beides. Der schon morgens um 8 mit Leuten im WhatsApp schreibt und eigentlich gar nicht zu schreiben hat, aber zeigen will, dass er schon wach ist.
Nachbarschaftsgruppe.
Ja. Ich bin der schon um 7.30 Uhr die erste Nachricht schickt.
Und dann beim 17-jährigen Straßenfest, so, pass mal auf, Leute, wir verstehen uns zu gut, ich mach mal eine Nachbarschaftsgruppe. Und dann bist du derjenige, der die WhatsApp-Nachbarschaftsgruppe. Und dann darfst du das Profilbild bestimmen und wie die Gruppe heißt und so und immer die Agenda festsetzen. Dann bist du sowas wie der Bundestagspräsident, aber für deine Nachbarschaft. Mächtiger als man denkt. Auf Platz 4 ist bei mir... bei dem man auf dem Weg, wo man zugequatscht wird mit Smalltalk oder in Smalltalk gerät, auf dem Weg ins Hotelzimmer. Man geht in ein Hotel, ob gut, ob schlecht, und wenn man gerade am Empfang Luft hat und Zeit hat und man sich sympathisch ist, kriegt man manchmal als Familie, als Gast das Angebot, darf ich Sie noch aufs Zimmer begleiten? Auch wenn man zum Beispiel ein Zimmer hat, was sehr weit in einem verschachtelten Hotel entfernt ist, wo die genau wissen, es ist jetzt einfacher, ich bringe die zum Zimmer, als dass ich ihnen erkläre, wo das ist, weil wir haben hier irgendwie in den letzten 150 Jahren hat dieses Hotel 7 Häuser gekauft und das zu einem gemacht und da sind 8 sich geknickte Gänge und die Etagen im Atlantik zum Beispiel, denke ich immer, wenn du da hinkommst, da hinten in die Ecke, wo angeblich Udo Lindenberg lebt, angeblich, weiß ich auch nicht, ob das stimmt, wo dann die Etagen auf einmal wechseln und das Hotel ganz anders wird und so, weil das und dann kommt immer ein Azubi mit und begleitet, darf ich einen Koffer noch mitnehmen? Darf ich Ihnen noch was mitnehmen? Und dann weißt du, du musst jetzt 7 Minuten lang dich durch ein fremdes Hotel führen lassen und jemand läuft neben dir her, es ist mega unangenehm. Ja, und
vor allem erstmal im Fahrstuhl mit dem Typen, das ist das Schlimmste.
Fahrstuhl, den Weg und dann darf ich Ihnen noch was mit, ich würde das direkt mit, auch wenn jemand Zimmerservice bringt, Roomservice bringt und das Tablett reinschiebt und dann steht das da so und du musst noch unterschreiben und du wird noch was aus der Hotbox rausgeholt. Auch so Momente, wo man dann oft irgendwie noch in Unterhose da sitzt, ein Ei rausguckt und man dann nebenbei aber noch irgendwie der nette Olli Schulz oder der nette Jan Böhmi-Mann sein muss und Smalltalk machen soll. Schwierig. Finde ich schwierig.
Total schwierig. Da gab es bei Louis von Louis C.K. in der Serie mal eine ganz tolle Szene, wo er im Taxi fährt und der Taxifahrer erkennt ihn und will dann mit ihm Smalltalk halten und sagt so, ey, und neulich, und dann merkt der Taxifahrer, dass Louis C.K. überhaupt keinen Bock auf den, auf Smalltalk hat. Und dann fängt er an, der Taxifahrer sagt so, neulich ist Bill Burr mitgefahren. Was für ein cooler Typ. Hat mit mir durchgeredet. Hat mich noch eingeladen auf die Show. Ich fand's richtig geil, um ihn dann so Louis C.K. zu zeigen. Auf einmal sagt Louis C.K., hör mal, mein Freund, ich habe keinen Bock auf irgendeine Scheißshow. Mir ist scheißegal, wie nett Bill Burr zu dir war. Ich will, dass du mich jetzt in den Club fährst, da muss ich gleich spielen und ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. Ich habe generell keinen Bock auf scheiß Smalltalk. Es interessiert mich nicht, wie nett Bill Burr war. Es interessiert mich nicht, was du beruflich machst und ich habe auf kein Interesse an irgendwas. Das ist einfach die nackte Wahrheit und es ist besser, wenn du es jetzt weißt. Es interessiert mich nicht und ich möchte mit dir jetzt nicht reden. Und dann fängt der Typ an zu heulen, der Taxifahrer. Und das ist auch noch die Rolle und dann weint der Typ so und dann sitzt er da hin und das ist aus der zweiten oder dritten Staffel. Das ist wirklich eine ganz so, und ich habe das manchmal auch, dass Leute einen erkennen und dann so über irgendwas reden wollen. Und deswegen, pass mal auf, ich bin halt nicht immer kumpelmäßig. Ich bin halt einfach so, auch mal so, aber ist man ja dann auch nicht. Und man will auch nicht, ich würde es auch nie so wagen wahrscheinlich. Aber das war eine ganz traurige Szene, an die ich mich erinnere. Auf Platz 2 der Orte, bei dem, wo ich auf alle Fälle immer angesprochen werde, ist im Wartezimmer beim Arzt. Das ist so ähnlich wie Aufwachraum. Aber wenn ich im Wartezimmer bin, gibt es immer irgendeine ältere Dame, die einen nicht kennt auch und irgendwie mit einem redet darüber und auch ihre Gedanken mitteilt. Und dann merke ich auch immer, wie einsam alte Menschen sind. Meistens merke ich das in so einem Wartezimmer. Da werde ich immer, und dann lasse ich mich auch drauf ein. Weil ich, auch wenn ich noch so wenig Bock habe, Jan, da bin ich anders als du, da bin ich empathischer als du, wirklich. Da habe ich doch mehr Menschen. Wenn da eine alte Frau ist.
Du und meinst, ich würde eine alte Frau im Wartezimmer dann da sitzen lassen, während die versuchen mit mir reden. Meinst du,
würdest du ja sagen, pass mal auf, Oma, ich bin hier ja
nicht. Pass mal auf, Oma, geh zu deiner scheiß Freundin und lass mich mit deinem Bier in Ruhe. Würde ich dann sagen.
Nee, aber so wenn, und das ist auch eine Sache, die man im Alter mitkriegt, also, dass es so Leute gibt, deren einziges Gespräch am Tag das Gespräch mit der Fleischfachverkäuferin im Supermarkt ist oder mit der Käseverkäuferin und die dann extra länger sich durchberaten lässt, weil sie sonst gar keine zwischenmenschlichen Kontakte hat. Und dahinter steht der genervte Olli Schulz, will einfach nur schnell sein Brot, weiß genau, was er will und ist einfach genervt davon, aber ich höre auf damit. Ich will nicht mehr genervter sein, weil ich weiß, dass es viele einsame Menschen gibt, die auch das brauchen und für die ist diese, und wenn ihr irgendwie so ein verpeilter Student oder so eine verpeilte, verkiffte Studentin in einer Bio-Company seid, die auch total genervt ist, weil irgendwie sie noch nicht das geile Tinder-Date ihres Lebens gefunden hat, seid trotzdem nett zu den alten Leuten. Die sind wahrscheinlich die einzigen, die auch euch noch respektieren, ehrlich gesagt, weil alle anderen wissen, dass ihr gerade in so einer schwierigen Phase seid, wo ihr noch Selbstfindung seid, und alte Leute judgen euch nicht, also judgt sie auch nicht.
Alte Leute judgen, aber sie judgen leise. Alte Leute judgen leise.
Ja, das ist ein schöner Titel, wenn wir heute von, die große Sendung
werden. Von Hans Hartz. Alte Leute judgen leise.
Das ist ein
auf Platz 2 ist bei mir Warten auf das Gyros. Ich habe einen Lieblingsgriechen, da habe ich mich jetzt drauf eingestellt. Die Moleküle in meinem Körper haben sich darauf eingerichtet. Es gibt ein absolutes Blickkontakt, Gentleman's Agreement zwischen dem Wirt und mir. Wir vertauschen keine großen Worte aus. Wir verstehen uns im Grunde genommen blind. Er weiß schon genau, was ich möchte. Es ist ein Laden, der immer voll ist. Und man muss ein bisschen warten, natürlich auf ein frisch gemachtes Gyros-Pita oder einen Gyros-Teller. Und trotzdem in der Zeit gibt's immer mal so, es werden die aktuellen Immobilienprojekte der Nachbarschaft rezensiert. Es wird der Strompreis analysiert. Immer politisch. Vorsichtig abwarten, weil er will auch niemanden mit zu extremen Meinungen, weil er ein schlauer Wirt ist, mit zu extremen Meinungsäußerungen verschrecken, vom Kauf eines Gyros abhalten, weil er möchte, dass alle Leute kommen.
Und, aber da gibt's so einen ganz mediokren Smalltalk. Und muss ja, ne? Wie geht's dir so? Ja, muss
nee,
ja.
Es ist ein bisschen deeper als das. Und ich habe wirklich einen Wirt, der ist so gut, dass er mir das Gefühl gibt, willkommen zu sein, aber nicht, es nicht ranzig und wanzig rangewanzt ist und nicht zu überfreundlich, sondern es ist so, es ist eine Nummer unter jemanden, wie man im Dönerladen ist immer oft Chef genannt. Chef. Na, Chef, was ja, willst du? Ja. Ist mir zu viel. Bin ich nicht, möchte ich auch nicht, möchte nicht mal von Leuten Chef genannt werden.
Okay,
ich will nicht mal von Leuten Chef genannt werden, deren Chef ich bin. So.
Ja.
Und deswegen, immer gerne so ein gegenseitiges Verständnis. Und dann kommt man in so einen Smalltalk rein und fast bin ich immer kurz davor, so private Sachen zu erzählen. Aber dann denke ich mir, ah, nee, komm, er kriegt mich nicht. Nur, übers Gyros, weißt du, jahrelang hält er die Fresse. Böhmermann schweigt über sein Privatleben. Aber mit einer Gyros-Tasche wurde er geknackt.
Der knackt er, ja, genau. Mit dem Ordnung der Ziege kriegst du Böhmermann, Alter. Dann fängt er an zu labern. Das ist sein Sammelwasser. Gyros.
Genau. Eines Tages im BND-Verhör. Was machen wir? Wie kriegen wir das aus dem Typen raus? Weißt was? Ich rufe jetzt den Wirt an, wir machen ihm eine ordentliche Pita-Tasche fertig.
Schön mit Crunchy, schön ein bisschen Crunchy-Fleisch
drin. Pommes mit drauf und nochmal extra Zwiebelringchen oben drauf. Da fängt er an zu reden wie so ein Wasserfall. Da fängt er an zu singen.
Dann erzählt er uns alles.
Das war mein Platz 2. Smalltalk an der Gyros-Theke.
Kann ich gut verstehen. Mein Platz 1, ich glaube vielleicht sogar auch dein Platz 1, ist natürlich in den vielen Jahren unser Patchwork-Leidenschaft mit unseren ganzen Kindern, der Spielplatz. Also oh Gott. Für mich ist der Spielplatz mit den...
Sag, was kommt jetzt? Oh Gott, oh Gott,
das
oh
Kind,
Gott.
Das Kind abzuholen aus dem Kindergarten und danach noch, die anderen Eltern gehen jetzt alle auf den Spielplatz und ich würde auch gerne noch ein bisschen mit. Na gut, dann gehen wir da auch noch auf den Spielplatz. Dann setze ich mich erstmal schon entfernt von allen Eltern, aber irgendwann kommt so ein Abgesonderter aus der Gruppe und sagt, komm doch rüber zu uns.
Muss ich nicht umsetzen? Bitte mal, Olli, musst du nicht zu uns setzen, wäre schon verdächtig.
Und dann kannst einen kennt, du ja so. Auch nicht sagen, dann kannst du ja auch nicht sagen, nee, ich sitze hier, stehe hier lieber alleine, das ist für mir angenehmer. Mhm. Natürlich gehst du dann zu den anderen und dann hast du immer mit Eltern. Die meisten Eltern sind natürlich nett, aber irgendwann gibt's auch diese Tage, wo du weißt, auch mit dem nettesten Elternteil möchtest du jetzt kein Gespräch finden, sondern einfach nur warten, dass das Kind endlich fertig ist mit Spielen, damit ihr nach Hause könnt. Aber da gab es lange Gespräche und auch lange quälende, schleppende Gespräche,
wo ich mir gewünscht hätte. Sagst, das sind fast, das sind, ich würde sagen, wenn die Kinder dann irgendwas im Alter raus sind, das sind bei mir fast so Traumaorte, wo ich manchmal an so alten Spielplätzen vorbeifahre und dann noch denke, inzwischen sind die Gerüste schon dann so ein bisschen mit so dickem Edding beschmiert und irgendwas ist abgebrochen oder wurde ersetzt, aber die Bänke stehen ja leider oft noch und dann weiß man noch genau, ich saß da, es war die und die Jahreszeit und war da war diese komplex beladene, völlig überforderte Kleinfamilie da mir gegenüber und hat versucht, irgendwie ihre Beziehung zu klären, während die Kinder irgendwie würde sich nicht mit Sand in den Mund stecken sollen. Und ich habe dem zugeschaut und dann haben die angefangen mit mir zu reden oder wollten irgendwie bonden und so und dann denkt man so, oh Gott, schnell weiter, ey. Spielplätze, das ist das Schlimme überhaupt an Kindersachen, es fällt einem nur auf, wenn man damit befasst ist, also Spielplätze und so, das sieht man nur, wenn man das in seiner Lebenswirklichkeit hat. Sobald man das nicht mehr machen muss, ist man weg und raus und froh und will da nie mehr das mit zu tun haben.
Will auch gar nicht mehr darüber nachdenken, aber wie du genau richtig sagst, man fährt an diesen hochfrequentierten Spielplätzen, an denen man früher viel Zeit verbracht hat, nochmal längst hin, so, oh Gott, da stand ich jetzt, 3 Sommer waren wir da eigentlich jeden Sommer. Ja,
jeden Tag.
Und dann jeden Tag.
Da ist dann dem einen Kind irgendwie eine Zahn ausgeschlagen, da hat er gekotzt oder so, weißt du, da
richtig. Dann gab's auch mal Streit mit einem anderen Elternteil.
Oder wie
mein
einen
Kind
Morgen
will jetzt alles, auch mal schaukeln.
Wie hier an dem einen Morgen alles voller Flaschen lag und wir erst mal eine halbe Stunde lang alle aufgeräumt haben.
Ja, genau.
Und wir uns kurz gedacht haben, ja, siehst du, als Gesellschaft, da muss man anpacken und dann aber doch
dann
ganz froh.
Dann klappt das doch alles.
Und doch ganz froh waren, dass man die Wichseltern dann nie wieder sehen musste, naja.
Oh, aber Gott, deswegen ist mein Platz 1 der Spielplatz.
Guck mal, ich kann komplett relaten. Ich habe aber auch was genommen, was in eine ganz andere Richtung geht, was eine sehr spezielle Situation ist, die du vielleicht auch nachvollziehen kannst. Und zwar ist ein besonderer Ort, den nur wenig Leute zum Glück erleben müssen, aber der ist wirklich ein verrückter Smalltalk, Zwangs-Smalltalk-Ort. Und zwar die Gästelobby bei Talkshows, bevor es losgeht. Und nachdem es vorbei ist. Du kommst, meine erste Begegnung mit diesem Unort des Smalltalks war Anna Brandts Tweete da hinten, wo früher Kerner war, heute ist Lanz da in diesem Studio. Das war meine erste große Talkshow.
Stahltweete heißt es, oder?
Stahltweete, eins von beiden. Da war früher Johannes B. Kerner und dann hat quasi irgendwann Markus Lanz das gehabt. Früher, ich war zuerst dabei Kerner. Und das ist so ein geiler Edelraum, und da sitzen dann so Messehostessen, haben da damals noch so Sushi, weiß nicht was es war, so ein edles
Buffet. Oben die Treppe hoch.
Genau, und da ist auch hinten, so ein Gästeraum, da warten die Gäste, bevor es losgeht. Unten wird dann wird das Publikum noch warm gemacht, damals noch, inzwischen ja nicht mehr. Und dann muss man sich mit Leuten, die man nicht kennt, aber eben doch kennt, weil das alles Prominente sind, wie man selber, die Zeit vertreiben, bevor es losgeht. Man wird oft noch von so einem Gästebetreuer vollgequatscht, nochmal werden die Fragen durchgegangen, gerade wenn man unerfahren ist. Aber man wird vor allen Dingen währenddessen permanent gemustert. Und es gibt dann aber auch Gäste, die versuchen wollen, über Smalltalk herauszufinden, wie man so tickt, um sich vielleicht dadurch einen Vorteil zu erspielen in der Talkshow. Einer, der das meisterhaft beherrscht, ist Horst Lichter, der immer gerne sehr nah an Leute rankommt, dass man sein Butterschnauzbart riechen kann und versucht, so einen auf Kumpel zu machen und dann in der Show einen komplett nackig macht, weil man denkt, man ist miteinander befreundet nach so einem Smalltalk. Aber nee, alter Theatertrick, vorher nett, auf der Bühne ist das, was zählt. Und dann kommt man wieder zurück nach der Talkshow. Die Talkshow ist dann am Ende ein riesiges Hauen und Stechen um Aufmerksamkeit. Jeder möchte vorne stehen, jeder möchte seinen Punkt machen.
Den besten Spruch bringen.
Alle hassen sich, im Grunde genommen. Ja. Das wird aber schon klar, wenn du in diesen Raum am Anfang reingehst. Und dann wirst du danach noch angehalten, nachdem jetzt offensichtlich ist, dass sich keiner dieser hochneurotischen Menschen ausstehen kann, dass sie sich alle spinnefeind sind, selbst wenn sie die gleichen Sachen machen, gönnen sie sich nicht die Butter auf dem Brot und danach muss man noch so einen kleinen Absacker trinken und es wird dann noch aufgefahren. Je nach Budget werden dann erst die richtig dicken Häppchen, da kommen noch irgendwelche Freunde, die noch einen Auftritt hatten oder Schauspieler, die wissen, dass da die Aftershow-Party die allergeilste ist und steht auf einmal da, keine Ahnung, Susanne Starke oder Konstantin Schreiber, der Tagesschausprecher, und rappt einem was oder so. Man denkt so, was ist hier los, Alter?
Ja, das ist, genau so ist es. Dann kommen noch so welche von, kennst du den jetzt? Der macht ab nächste, guck mal, wir haben hier den noch, der macht nächste Woche, ist der neue Moderator von der Pyramide, Jan, den müssen wir dem mal vorstellen kurz. Also mit, ja, oder irgend so einen Typen, mit dem müsst ihr nochmal kurz quatschen, weil ich glaube, dass ihr beide gut relaten könnt. Dann kommt noch, dann wirst du noch jemandem vorgestellt, von dem andere Leute der Meinung sind, dass ihr beide ja gut relaten könntet. Weißt du, das ist das Schlimmste. Ich glaube, ich wollte dir mal vorstellen, weil ich dachte, ihr beide versteht euch bestimmt gut. Und denke ich so, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir uns sofort küssen oder hier ein Projekt machen? Wenn Leute zu einem, hier, ich dachte, ich stelle mal vor, ihr beide, ich glaube, das funktioniert bestimmt mit euch.
Meine Horrorkombination war, es war Florian Schröder, Willi Astor, Fips Asmussen, Wolfgang Trepper und ich. Das ist 15 oder fast 20 Jahre.
Nee, aber ich habe das gesehen, das ist noch gar nicht so lange, dass ich es gesehen habe.
Achso, das war bei YouTube.
Mir jemand zugeschickt.
Es war so, und ich saß die ganze Zeit daneben und dachte, das ist also eine Talkshow? Und dann haben die teilweise einfach Auszüge aus ihrem Programm, aus ihrem Stand-Up-Programm, Johannes Bekerner.
Das machen die alle immer gerne, ja, ja. Das finde ich auch irgendwie schäbig, wenn die dann wirklich Programmsachen machen, so, ne? Also wirklich so.
Hütet euch vor diesen Orten, das war mein Platz 1, der Unorte, an dem man in Smalltalk verwickelt wird. Und das waren sie insgesamt.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, das war mal schön zugängliche, relatable, sehr schöne,
genau, es war die große familienfreundliche kleine Sendung.
Ja, Olli, was machst du jetzt noch?
Ah, ich hab einiges zu tun. Ich bin ja gerade auf Tour.
500 Millionen Streams, ne? Können wir das mal kurz einmal appreciaten? 500 Millionen Streams, Olli.
500 Millionen Streams.
Wir haben einen Award bekommen. Das ist die Woche der Preise. Du hast jetzt 2 Preise innerhalb von 14 Tagen bekommen. Was ist denn da los?
Das ist viel zu viel. Bitte pass auf, dass ich die Bodenhaftung behalte.
Ich hänge an dich an ein paar von meinen Preisen dran, dann gehst du wieder, singst du ganz schnell wieder nach
unten. Dann singe ich wieder gerne mit der Kacke wieder ganz schnell abgestimmt. Das so schnell kann
einer der ekelhaftesten Sachen, die jemals dir gesagt wurden. Ey, aber ich freue mich trotzdem so ein kleines bisschen, weil das ist natürlich nicht einfach so ein blöder Jurypreis, wo es nach Qualität geht, sondern das ist ein Preis, da wird einfach mit Masse ausgezeichnet. Das sind genau die besten Preise.
Das ist aber, im SM-Club hat auch noch eine Domina für 5 Millionen Streams, hat sie gerade auch einen Preis gekriegt. Okay, mit diesem flachen Gag verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne...
Ach, jetzt verstehe ich es, wegen Streams hinten, Streams.
Streams, 5 Millionen
Streams. Streams auf dem Rücken.
5 Millionen Streams, 5 Millionen Geschäftsmänner gestreamt.
Ach so. Weil
wir so viel Macht haben.
Ach so. Ja, aber ey...
Sei froh, dass wir nicht so mächtig werden.
Aber, das, auch aber, so guck, aber ich finde, das ist ein ganz geiler Preis, weil das ist wirklich relativ selten. Das ist so ein Verkaufspreis, wie so Fischstäbchen. Das 500 Millionen Fischstäbchen verkauft. Also, wir haben noch nie einen Qualitätspodcast, wir haben noch nie einen Podcastpreis bekommen. Das wäre ein Qualitätspreis.
Ja.
Was aber daran liegt, dass wir das Genre begründet haben.
Und außerdem ist mir die Zuneigung der Fans wichtiger als irgendein Scheißpreis.
Und bei allem, das merkt ihr gerade jetzt, wir sind vor allen Dingen die bescheidenen, überhaupt nicht großkotzigen, überhaupt nicht widerlich über sich selber, sich auf sich selber einen runterholenden.
Genau.
Kommerzglocke.
Fühlt euch mal von uns in Milch gebadet und mit Öl eingecremt.
Was machst du mit deinem Award eigentlich?
Welchen jetzt?
500 Millionen.
Hast du schon meinen Number One Award gesehen, meinen Preis?
Vielleicht, wenn du den nebeneinander stellst, vielleicht passiert dann irgendwas. Vielleicht kannst du dann eine Tür nach Narnia aufmachen.
Das wäre schön. Irgendwas Geiles. Ich bin bereit für alles, was kommt. Ab jetzt ist sowieso alles Bonus. Ich bin 50. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Habt eine schöne Woche. Bleibt positiv in den Gedanken. Tschüss.